SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen zur letzten Sendung von Religion und Welt im Jahr 2024. Wenn ein Jahr zu Ende geht, dann fängt das Bilanzieren an. Wie ist dies gelaufen, wie ist jenes gelaufen? Und das passiert im Kleinen wie im Großen. Bei all den Krisen in der Welt, da möchte man bei 2024 eher von einem Jahr sprechen, das nicht gut gelaufen ist. In dieser Sendung will ich mit Ihnen zurück, aber auch vorausblicken und dabei auch Dinge in den Vordergrund stellen, die gut gelaufen sind, über die man sich freuen darf und die Hoffnung geben. Zu Beginn unserer Viertelstunde blicken wir zurück auf die Weihnachtsfeiertage in Paris. In der Notre Dame hat die erste Weihnachtsmesse an Heiligabend seit 5 Jahren stattgefunden. In nur 5 Jahren wurde die Kathedrale nach dem Feuer wieder aufgebaut und eröffnet. Ein Projekt, das teuer war, das aber auch Symbol für etwas Gelungenes ist. Aus Paris, Franziska Fiedler.
Wer am Heiligabend rein will in die Kathedrale Notre Dame, der muss Geduld mitbringen. Die lange Schlange zieht sich einmal um den kompletten Vorplatz. Viele stehen schon 90 Minuten vor der Messe an. Weihnachten in Notre Dame, das ist für viele etwas ganz Besonderes. Auch für Margot aus Paris. Sie hat gerade erst wieder aufgemacht und ich war seitdem noch nicht wieder drin. Sie repräsentiert Frankreich und es lohnt sich immer zu kommen. Wenn es geht, wollen wir in die Mitternachtsmesse. Im Moment sieht es gut aus. Dass es sich lohnen wird, das glauben hier viele. Sie sind ausgerüstet mit dicker Winterkleidung und Regenschirmen. Paris ist nasskalt an diesem Abend. Auf dem Vorplatz ein absolutes Sprachenwirrwarr. Franzosen, aber auch Besucher aus aller Welt sind hier. Wer Glück hat, findet einen Platz in der Mitte des Kirchenschiffs. Umringt von Kronleuchtern, den Altar direkt in Sichtweite, ist die Stimmung besonders schön. Aber auch am Rand bekommen die Menschen etwas mit. Zumindest über einen der vielen Bildschirme, die die Messe übertragen. Erinnert ein bisschen an Konzerte in großen Stadien, nur mit anderer Musik. Der Priester bindet Notre Dame auch in seine Predigt ein. Sie sei die Krippe, in die heute alle gekommen sind. Als die Menschen rausströmen, sieht man viele strahlende Augen.
Superbe.
Es war super. Wir sind nicht mal christlich, aber es waren heute viele Leute da, die nicht christlich sind. Der Glaube an die Menschheit hat uns hergebracht. Für den Frieden. Die Messe war wunderschön. Die Orgel war fantastisch. Es war sehr bewegend, heute in Notre Dame zu sein.
Christen in aller Welt haben Weihnachten gefeiert und dabei Nachrichten auch aus Rom bekommen. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache zu Frieden aufgerufen und seinen Segen Urbi et Orbi erteilt. Die Waffen in der Ukraine und dem Nahen Osten sollten schweigen. Franziskus wies auf die humanitäre Lage in Gaza hin, bat um eine Waffenpause, um den Zivilisten dort zu helfen. Der 88-Jährige sprach von Libanon, Kongo, Syrien, Libyen, Burkina Faso, Mali, Niger und Mosambik. Auch dort wird gekämpft und Menschen leiden. Und auch auf den Klimawandel als Bedrohung für die Menschen ging Franziskus ein. Vorher hatte der Papst die heilige Pforte am Petersdom geöffnet, eine schwere Bronzetür. Pilgern, die durch diese Pforte gehen, sollen Sünden erlassen werden, heißt es. Und mit dem Öffnen der Tür hat Franziskus das heilige Jahr 2025 eingeläutet. Was das bedeutet, erklärt aus Rom Lisa Weiß.
Es ist ein prunkvolles Tor mit Bronzeelementen, die Szenen aus dem Leben Jesu darstellen. Man sieht der heiligen Pforte ganz rechts am Petersdom nicht an, dass sie 9 Jahre lang geschlossen, versiegelt und von innen zugemauert war. Seit dem außerordentlichen heiligen Jahr 2015. Erst vor kurzem, Anfang Dezember, haben die vatikanischen Handwerker die Mauer aufgebrochen, die Kassette mit den Schlüsseln, den Türklinken, den Medaillen und Pergamenten herausgeholt. Ein uralter Ritus. Das heilige Jahr wird schon seit dem Jahr 1300 gefeiert, erklärt Gudrun Seiler von Radio Vatikan. Der Hintergrund? Damals waren die Kreuzzüge aus christlicher Sicht gerade gescheitert, Jerusalem für Pilger praktisch unerreichbar.
Und der Papst Boniface VIII. Hatte die glorreiche Idee, ein heiliges Jahr einzuführen, mit Ablass, mit einer inneren Neuausrichtung. Und er hat das geschickt genutzt. Also dann bekommt man eben seine innere Neuausrichtung nicht in Jerusalem, am leeren Grab von Jesus Christus, und man bekommt diese Neuausrichtung in Rom. Und das war auch damit verbunden, dass er den Status von Rom Rom gestärkt hat und nicht zuletzt auch seine eigene Autorität als Oberhaupt der Christenheit.
Die Kassen der katholischen Kirche zu füllen, darum ging es da noch nicht, sagt Gudrun Seiler. Der sogenannte Ablasshandel habe im großen Stil erst später angefangen, als der teure Petersdom gebaut wurde. Mittlerweile zahlen die Pilger nicht mehr, um Strafen für ihre Sünden zu vermeiden. Beim Heiligen Jahr gibt es den Ablass zwar immer noch für die, die durch eine heilige Pforte gehen, aber das ist alles ein bisschen komplizierter, erklärt Gudrun Seiler.
Es ist nicht einfach, ich gehe durch die heilige Pforte durch und die Sünden sind mir vergeben. Das ist eine der Voraussetzungen, um wirklich einen Ablass, also einen zeitlichen Nachlass der Sündenstrafen zu erhalten. Aber es ist bei weitem nicht das Einzige. Es braucht eine innere Verfasstheit, es braucht ein Bereitsein, sich einzulassen. Zum Teil ist es Gnade, also Geschenk, aber man muss auch schon selber ein bisschen was dazu tun.
Trotzdem werden über 30 Millionen Pilgerinnen und Pilger in Rom erwartet. Die meisten davon wollen vermutlich durch eine der heiligen Pforten schreiten. Die gibt es in den 4 päpstlichen Basiliken in Rom. Das sind der Petersdom, St. Johannes im Lateran, Santa Maria Maggiore und St. Paul vor den Mauern. Außerdem diesmal noch eine im römischen Gefängnis Rebibbia, auf Wunsch von Papst Franziskus, um den Gefangenen dort Hoffnung zu geben. Denn das ist die Botschaft des Heiligen Jahres, sagt Seiler.
Es geht ihm da um Hoffnung. Und die Hoffnung kann man schon mal verlieren in einer Zeit, wo, wenn man sich umschaut, da ist Krieg, da ist Vertreibung, da ist Verarmung, da ist Migration, da ist Klimawandel. Und in der Lage, sagt Franziskus, gibt es eine innere Kraft, die man schulen kann, die man einüben kann. Und diese Kraft ist Hoffnung.
Nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel. Mit dem Feuerwerk um 0 Uhr startet das neue Jahr. 2025 bringt in Deutschland zum Beispiel eine vorgezogene Neuwahl des Bundestags. Und nicht wenigen bangt es davor, dass extrem rechte Kräfte im Bundestag weiter wachsen. Für andere ist es vorrangig, dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Damit verbinden viele Menschen eine Verbesserung ihrer persönlichen Lage. Viele Arbeitsplätze gehen gerade verloren, international, in Deutschland, im Saarland. Hoffnungen auf neue Jobs durch Neuansiedlungen hatten sich hier zuletzt zerschlagen. Zudem ist ungewiss, was Donald Trump macht, wenn er im Januar wieder ins Amt des US-Präsidenten zurückkehrt. Er hat Zölle auf europäische Waren angekündigt, was zur weiteren Belastung der deutschen Wirtschaft werden kann. Dazu wird unsere Gesellschaft immer älter. Weniger Junge kommen nach, die Älteren sollen länger bleiben. Im Moment sind ältere Mitarbeiter so gefragt wie nie, sagt André Schleiter von der Bertelsmann Stiftung.
Mit dem Eintritt vor allem jetzt der Babyboomer-Generation in den Ruhestand wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter dramatisch absinken. Bis allein 2035 sinkt die Zahl der Erwerbspersonen tatsächlich um 4 Millionen. Das sind mehr Personen, als Berlin Einwohner hat. Und wenn jetzt viele Beschäftigte zusätzlich vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, dann fehlen an allen Ecken und Enden Arbeitskräfte. Und noch dazu wird das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Beitragsempfängern in der Rentenversicherung noch ungünstiger. Das heißt, alle Maßnahmen, die dazu beitragen, Menschen länger im Erwerbsleben zu halten, leisten auch einen Beitrag dafür, dass die sozialen Sicherungssysteme stabiler bleiben.
Natürlich sind die einen froh, aus dem Arbeitsleben ausscheiden zu können. Andere machen gern weiter, bringen ihr Know-how ein, geben es an Jüngere weiter. Dies gibt ihnen ein Gefühl der Wertschätzung und das Gefühl nachhaltigen Handelns.
Sind für Unternehmen deswegen in der Regel wertvoll, weil sie gut qualifiziert sind und eingearbeitet sind und vor allem, weil sie nicht so leicht zu ersetzen sind. Denn die vielen Babyboomer, die jetzt sozusagen in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden, können im Prinzip rein quantitativ nicht ersetzt werden. Das erstmal so zu den Zahlen. Es ist aber auch so, dass ältere Arbeitnehmer häufig eine, ich sag mal, wertvolle Mischung aus Erfahrung, fachlichem Know-how und sozialer Kompetenz ins Unternehmen einbringen. Und vor allem dann, wenn es gelingt, Ältere kontinuierlich fit zu halten, weiter zu qualifizieren und sie mit jüngeren Kollegen in Teams zusammenarbeiten zu lassen, dann werden einfach bessere Leistungen möglich, als wenn sie nur Ältere und nur Jüngere miteinander arbeiten lassen. Wenn Sie sich beispielsweise die Zahl der Nichterwerbstätigen anschauen, die Rente beziehen, dann ist es so, dass dort doch erstaunlich viele, nämlich drei Viertel, beispielsweise in der Altersgruppe zwischen 65 und 70, wo man sagen würde, die sind ja alle irgendwie krank und können nicht mehr, dass da drei Viertel sagen, ich bin quasi körperlich fit und im Prinzip steht dann dem nichts entgegen, auch erwerbstätig zu sein.
Den Ansporn für ältere Menschen weiter im Berufsleben zu bleiben, fasst André Schleiter so zusammen.
Ansporn, sag mal es mal so, das ist eine Sache von Können, Wollen und Dürfen. Natürlich müssen sie irgendwie gesundheitlich fit sein und es muss im Prinzip am Arbeitsplatz gewährleistet sein, dass der einen nicht krank macht. Das ist klar. Und da ist das Thema Gesundheitsprävention ein ganz, ganz großes und wichtiges. Was das Können auch angeht, ist, dass ältere Beschäftigte auch systematisch weiter zu qualifizieren sind und sich, sag mal, irgendwie mit ihren Qualifikationen fit halten müssen. Und dort sind Unternehmen, aber eben auch die Bundesagentur gefordert, mit Weiterbildung mal Unterstützung zu geben, dass man sich beispielsweise jetzt auch mit KI beschäftigt. Das ist sozusagen das Können. Und das Wollen ist eine Thematik, die natürlich finanzielle Anreize betrifft. Das heißt, es muss attraktiv sein, eben auch entweder die Teilzeit aufzustocken oder sich dafür zu entscheiden, noch ein Jahr länger zu arbeiten.
In der Diskussion um Anreize durch die Politik, ältere Mitarbeiter im Job zu halten, wird immer wieder die Rente mit 63 angesprochen. Die Union diskutiert deren Abschaffung im Fall einer Regierungsübernahme in Deutschland. Von der Bertelsmann-Stiftung heißt es hingegen, das würde nur wenig bringen.
Tatsächlich ist es heute so, dass natürlich, das erleben wir gerade, wenn wir in die Nachrichten sehen oder in den Nachrichten hören, dass jetzt wieder viele Vorruhestandsprogramme gemacht werden, um Personal abzubauen. Da ist es ein beliebtes Mittel, Ältere freizusetzen. Aber unabhängig davon gibt es seitens des Staates immer noch Anreize dazu, sich vorzeitig von Älteren zu trennen. Nur mal als Beispiel, wenn Sie eine Altersteilzeitvereinbarung mit dem Arbeitgeber abschließen, dann ist der Arbeitgeber ja gefordert, statt der 50% das aufzustocken auf 70%. Und dieser Aufstockungsbetrag ist beispielsweise Steuer- und Sozialabgaben frei. Also diese Subventionierung des vorzeitigen Ausstiegs, die passt nicht mehr die Zeit.
Demografischer Wandel und Arbeitsleben, eine weitere Transformation, die unsere Gesellschaft in Zukunft leisten muss. Und zum Schluss eine Art Märchen. Es war einmal ein McDonald's im ärmsten Stadtteil von Marseille. Weil er nicht rentabel genug ist, wird er vom Konzern geschlossen. Dann passiert etwas, was kaum zu glauben ist. Die ehemaligen Angestellten besetzen ihn, organisieren während Corona gemeinnützige Essensausgaben und sie schaffen es am Ende tatsächlich, das Restaurant wieder aufzumachen. Zu ihren eigenen Bedingungen. Jetzt heißt es L'Après-M. Die Einnahmen fließen an soziale Projekte. Finanziert wird das Ganze durch Spenden und die Hilfe vieler Freiwilliger. Noch einmal unsere Korrespondentin Franziska Fiedler.
Wir schreiben das Jahr 2019. Der McDonald's an der Chemin de Sainte-Marthe im Norden von Marseille macht dicht. 70 Jobs einfach weg. Und nicht nur die fehlen auf einmal, denn dieser McDonald's war noch so viel mehr für das Viertel. Die Leute haben diesen McDonald's geliebt. Die Terrasse war wie ein Dorfplatz. Das Restaurant war immer gut besucht, vor allem von Jugendlichen. Fatih ist einer von vielen, die den Meckes daher nicht einfach so gehen lassen wollen. Auch für den Ex-Mitarbeiter Kamel ist der Laden wichtig. Der Vorteil? Der Konzern hat das Restaurant zwar dicht gemacht, aber Kamel hat noch die Schlüssel. Kurzerhand beschließen er und ein paar andere, wir besetzen den Laden. Wir sind entschlossen und haben nichts zu verlieren. Und sie kommen schon bald auf die Idee, wir wollen unserem Viertel den Dorfplatz zurückgeben. Jetzt kommt ihnen zugute, dass sich für den Norden von Marseille ohnehin kaum jemand interessiert, schon gar nicht, als Corona ausbricht. Kamel und sein Team organisieren jetzt Essensausgaben für Bedürftige, mit Spenden finanziert und viel freiwilliger Hilfe. Sie streichen den alten McDonald's in rosa und lila Farben. Es soll ein bunter Treffpunkt werden in der tristen Umgebung. Und es soll auch wieder Burger und Fritten geben. Sie wollen das Restaurant jetzt wieder eröffnen und nennen es L'Après-M, nach M.
Après une belle bataille.
Nach dem Kampf, den die Arbeiterinnen und Arbeiter geführt haben, bringen wir jetzt ein Restaurant mit Fast Social Food raus. Denn für uns ist Social das Herz von Fast Food. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Grundstück und Gebäude gehören ja noch McDonald's. Aber irgendwann kriegt auch die Stadt Marseille mit, dass da etwas Großes entsteht. Und 2021 dann die gute Nachricht vom Bürgermeister.
J'ai eu au téléphone
Ich hatte gerade den Chef von McDonald's Frankreich am Telefon und habe ihm gesagt, dass die Stadt den McDonald's kaufen wird. Und dann geht's los. Eine gemeinnützige Kooperative wird gegründet, die künftig rund 2.500 Euro an die Stadt als Miete zahlt. Es wird umgebaut, Personal gesucht, geschult, denn sie wollen ein Team aus dem Viertel. Sie nehmen uns so, wie wir sind. Egal, ob wir Kinder haben, aus welchem Viertel wir kommen oder was wir gemacht haben. Sie verurteilen uns nicht. Und deshalb haben viele Lust, hier zu arbeiten. Wir können hier an einer richtig großen Sache mitarbeiten. Und dann findet sich auch noch ein Sternekoch, der extra für das La Préhème einen Burger entwirft. Im Dezember 2022 ist es dann soweit. Das neue Restaurant kann aufmachen. Auch der Bürgermeister zeigt sich stolz. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die sich ohne Ende engagieren. Sie setzen sich für andere ein, weil sie an das glauben, was sie tun. Ihr habt uns das seit 3 Jahren bewiesen. Und ihr habt da ein ganz neues Modell erschaffen. Ein Modell, das sich zwar immer noch nicht von selbst trägt, denn ohne Spenden geht es nicht, aber es wächst. Und dieses Jahr gab es schon 2 große Konzerte mit Größen aus der französischen Rap-Szene. Der Dorfplatz ist wieder am Leben.
Und das war die letzte Ausgabe von Religion und Welt in diesem Jahr. Mit einer Art Märchen aus Frankreich verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das 2025 neben allen Herausforderungen auch schöne Momente für jeden von uns bereithält.